Manchmal ist es die Frage, möchte man in das 10. Consumer-Startup, Food-Startup oder Ähnliches investieren? Oder vielleicht einen Mittelständler übernehmen, Nachfolgeprobleme lösen und was vielleicht für die existierende Wirtschaft zu tun ist? Ich bin durch die Atacama-Wüste gelaufen, ich bin durch die Sahara gelaufen, um Mont Blanc bin ich gelaufen, durch Kappadokien. Und ob ich jetzt in München ein Büro habe, ob ich in Frankfurt ein Büro habe oder am Ende des Tages in Essen, spielt, glaube ich, keine Rolle.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Malte, schön, dass wir hier wieder reden.
Das finde ich auch. Christoph, wir hatten vor einiger Zeit ja unseren Private Banking Kongress in Köln.
Ich erinnere mich.
Sehr schön. Und wir haben da ja ein Family Office und Banker Panel gehabt. Das haben wir ja schon als Podcast verarbeitet. Das ist ja in den letzten Tagen erschienen. Und auf dem Panel saß Niki Lange. Niki Lange ist Investor, Family Officer, Investment Banker und in dritter Generation Sohn quasi eines Familienunternehmens, das er verkauft hat. Und mit Niki Lange habe ich mich im Rahmen des Kongresses zum Podcast getroffen. Und da hören wir nachher rein. Der Großvater von Niki Lange hat nach dem Krieg in Essen gemerkt, dass es in dem zerstörten Ruhrgebiet Dinge gibt, die von A nach B gefahren werden müssen. Hat eine Spedition aufgebaut. Der Vater hat das weitergeführt. Und Niki hat das dann in dritter Generation jetzt verkauft. Ist Investmentbanker in Frankfurt gewesen, aber jetzt zurückgekommen ins Ruhrgebiet.
Eigentlich eine total spannende Vita, vor allen Dingen auch aus Essen, was man ja gar nicht mal so auf dem Schirm hat, dass da so viel sitzt.
Ja, und der geht da halt mit einer so empathischen Heimatliebe ran. Also ein richtig guter Typ, der eben so ein Stück weit beide Seiten kann. Also so ein bisschen das etwas derbere Ruhrgebiet, aber gleichzeitig auch so ein bisschen feingeistig M&A, so ein bisschen sehr reflektiert. Schon ganz interessant. Also irgendwo oszilliert der schon ein Stück weit zwischen einer gewissen Gründerszene und dem sehr bodenständigen, ehrlichen Ruhrgebiet hin und her.
Ja, nicht nur, dass er aus dem Ruhrgebiet kommt, was in unserer Branche jetzt nicht immer im Spotlight steht, weil wir ja doch, muss man zugeben, immer mehr Köln, Hamburg, München, Berlin vielleicht noch haben und Frankfurt, sondern auch, dass der halt aus einer Unternehmensfamilie oder Unternehmerfamilie kommt, die halt ihr ganzes Lebenswerk verkauft hat. Also ich meine, das ist ja auch eine Erfahrung, die ja auch am Ende jetzt Millionen Deutsche schon gemacht haben oder machen werden, wenn man jetzt mal mit Blick auf älter werdende Gesellschaft hat, das ganze Vermögen, was transferiert wird. Also das passt ja auch super gut in die Zeit, in eine Fragestellung, die sich immer mehr stellen.
Absolut. Und gleichzeitig geht es ja auch um wirklich gelebte Verantwortung. Jetzt, er hat ja im Endeffekt das Erbe seines Großvaters und seines Vaters jetzt verkauft und muss natürlich auch schauen, wie das jetzt weitergeht mit dem ganzen Familienunternehmen, mit dem Familienvermögen, wenn du so willst. Das finde ich hochinteressant, mit jemandem zu sprechen, der dann eben auch noch sagt, das mache ich aus Essen heraus, weil ich will diese Ehrlichkeit des Ruhrgebiets quasi erhalten wissen.
Was ich auch interessant fand, wo ich in das Gespräch reingehört habe, dass er auch Instagram sehr stark bespielt, dass er auch da Mandanten findet. Er ist ja auch selber super sportlich, begleitet das da auch. Also ist nicht in dieser klassischen Welt, Banker reden nicht, man schweigt lieber, Diskretion ist das Höchste. Also natürlich ist er diskret und macht das professionell, aber dass er auch bewusst diese Kanäle ganz anders bespielt, als das andere machen. Das hebt ihn sicherlich auch von anderen ab, die wir sonst auf so Panels haben.
Ganz genau. Ich glaube, es gibt schon viele, die so ein bisschen sich selber als Brand darstellen wollen. Das gibt es schon, gerade natürlich auch in der Szene in Berlin. Aber mitunter nicht so authentisch, wie er das macht. Und er hat ja eben erwähnt, er ist ja Sportler, der ist ja so Ultramarathonläufer und läuft irgendwelche Touren rund um den Mont Blanc.
Also ja, einfach 500 mal 500 Kilometer ein Stück. Ja.
Genau. Das schaffe ich nicht im ganzen Jahr. Nein, und ich glaube, das ist das Tolle, aber das ist ja auch immer eine Analogie, die man stark zwischen Unternehmerschaft und Extremsport hat. Er ist, glaube ich, zweimal den Ultra Trail de Mont Blanc gelaufen oder hat es zumindest versucht, ist beide Male, soweit ich erinnere, gescheitert und hat dann nochmal 8 Jahre gewartet, um erneut dieses Rennen zu gehen. Und das zeugt natürlich von enormem Ehrgeiz und einer wahnsinnigen Disziplin.
Ja, und er spricht ja auch über die Fehlerkultur offen, also dass man Fehler immer machen kann, zweimal nicht. Und auch das ist jetzt nichts, was er exklusiv hat, aber er spricht einfach sehr offen, klar, schonungslos über diese ganze Thematik. Also super spannendes Gespräch. Würde ich sagen, hören wir mal rein, oder?
Auf jeden Fall.
Niki, ich möchte deine Biografie gern etwas vorstellen. Du bist in dritter Generation Kind einer Unternehmerfamilie. Dein Großvater hat nach dem Krieg in Essen ein Logistikunternehmen gegründet. Dein Vater hat es geführt. Nun hat die dritte Generation es verkauft. Heute bist du Single Family Officer und auf der Investment Banking Seite.
Das ist korrekt.
Und lebst in Essen.
Das ist auch korrekt. Meine Heimat. Genauso ist es. Am Ende des Tages hat mein Opa den Wagen ins Rollen gebracht, darf man wahrscheinlich so sagen, oder die Steine ins Rollen gebracht, mit meiner Großmutter damals zusammen ein Logistikunternehmen gegründet, was mein Vater fortgesetzt hat und was wir dann als Familie veräußert haben und was am Ende des Tages dann für mich den Weg ins Investmentbanking geebnet hat, in welchem ich heutzutage operativ voll aktiv bin, aber zu gewisser Weise natürlich immer noch den Hut aus dem Family Office auch mittrage.
Nimm uns so ein bisschen nochmal mit in die Zahlen des Unternehmens. Was habt ihr da auf der Straße bewegt?
Wir haben schon, ich glaube, ein signifikantes Volumen, um nicht zu indiscreet zu werden, in Deutschland bewegen dürfen. Gerade im Getränkebereich, im Umzugsbereich, im allgemeinen Kontraktlogistikbereich. Von A bis Z haben wir viele Dinge von A nach B bewegt. Ich glaube, wir waren einer der größeren mittelständischen deutschen Logistikunternehmen. Am Ende des Tages gibt es da verschiedene Farben und LKWs, die da auf der Straße unterwegs sind und haben, glaube ich, aber dann auch die richtige Entscheidung getroffen. Weil am Ende des Tages Logistik ist kein einfaches Geschäft, ist ein sehr kompetitives Geschäft. Auch gerade mit dem Eingehen oder Einsteigen von den Amazons dieser Welt wird es immer margenträchtiger und immer kompetitiver. Ich glaube, wie ich gerade sagte, die Farben, die du auf der Straße siehst, dort zeigen auch, wie kompetitiv das ganze Gewerbe dort ist. Und haben auf jeden Fall da, glaube ich, eine gewisse Rolle spielen dürfen im Markt. Aber auch, es ist nicht einfach, weil du hast auf der einen Seite die Großen und auf der anderen Seite die Kleinen. Und dann bist du irgendwie so in der Mitte, wo ein gewisser Bauch auch an verschiedenen Betrieben ist. Sodass es da am Ende, glaube ich, für uns die richtige Entscheidung war, das Zepter weiterzugeben und uns dann familiär ein bisschen anders zu umorientieren. Aber auch für mich persönlich den anderen an anderen gewissen Werdegang einzuschlagen. Nichtsdestotrotz ist es für mich, weil du gerade sagtest, Essen, meine Heimat. Und ich glaube auch sehr wichtig, nicht zu vergessen, wo man herkommt und auch nicht zu vergessen, wo gewisse Steine eben ins Rollen gebracht wurden, ne? Und was mein Opa damals gemacht hat und was mein Vater dann fortgesetzt hat und was ich jetzt in gewisser Art und Weise in einer anderen Art aber fortführen kann, ist für mich schon sehr wichtig.
Essen oder die Region rund um die Ruhr ist eine Region, die sicherlich strukturelle Probleme hat, die aber auch eine ganz starke Transformation hingelegt hat von Kohle zu Kultur. Auch Essen ist ja immerhin die sechstgrößte Stadt Deutschlands, wo sehr vermögende Menschen wohnen. Die Albrecht-Familie ist da, Familie Deichmann wohnt, glaube ich, auch in Essen. Welche Rolle spielt Vermögen für dich in deinem jetzigen Job als quasi Verwalter des Familienvermögens und als Investment- und M&A-Experte?
Also erstmal zum ersten Essen ist für mich Heimat, ja, und auch eine Stadt, die für so viele Sachen steht, auch für so viele besondere Unternehmen steht und auch für einen großen Einfluss auf unsere Wirtschaft. Trotz alledem schwimmt sie immer so ein bisschen unterm Radar und wird vielleicht auch immer so ein bisschen belächelt. Und für mich auch diesen Schritt bewusst, wieder nach Essen zu gehen und dann eher zu sagen, okay, was kann ich denn anpacken oder ändern, wenn ich mich schon beschwere, entweder gehe ich weg oder ich probiere es irgendwie zu ändern oder auch andersweitig zu machen, war für mich eine bewusste Entscheidung und auch eine sehr schöne Entscheidung, auch jetzt wieder da zu sein und sicherlich dann auch im Kosmos dieser tollen deutschen Unternehmen aufzuwachsen und auch in dieser Peripherie irgendwie zu sein, ist, glaube ich, wirklich schön. Und auch gerade, was du da vor Ort siehst und findest, hat sehr, sehr viele Potenziale, meiner Ansicht nach, die auch sehr zukunftsträchtig sind. Ja, und das dann wiederum in Richtung Investmentbanking auch umzumünzen, das war auch die große Frage, warum Investmentbanking in Essen? Wie kann man Investmentbanking in Essen machen? Und am Ende ist es so, ich glaube, gerade in unserem Metier ist es ein People-Business auch. Es ist ein Netzwerk-Business. Es ist mit Menschen am Ende des Tages zu agieren und auch mit Leuten zusammen zu sein. Und ob ich jetzt in München ein Büro habe, ob ich in Frankfurt ein Büro habe oder am Ende des Tages in Essen, spielt, glaube ich, keine Rolle.
Aber es ist doch sicherlich schon ein Unterschied, ob du in Berlin etwa Teil einer Bubble bist, die viel in Startups und in VC denkt oder in Essen, wo es denn doch eine Idee ehrlicher ist, oder?
Das ist korrekt. Und ich glaube auch manchmal ist es die Frage, möchte man in das 10. Consumer-Startup, Food-Startup oder ähnliches investieren oder vielleicht auf einen Mittelständler übernehmen, Nachfolgeprobleme lösen und was vielleicht für die existierende Wirtschaft zu tun. Ich glaube, das ist ein sehr interessantes Umdenken, was da stattfinden kann, weil gerade in Deutschland auch struktureller Natur haben wir eine große Anzahl von Unternehmen, die nach Nachfolgelösungen suchen, nach Unternehmen, die vielleicht auch tolle technische Lösungen bereits haben, aber vielleicht irgendwie den nächsten Schritt jetzt gehen müssen, versus eben ein neues Unternehmen mit viel Risikokapital zu belegen und dann vielleicht dann auch zu scheitern. Ne? Ich meine, gibt es da beide Seiten. Der Standort Berlin ist natürlich sehr relevant für uns, spielt auch eine große Rolle in dem, was wir tun. Aber gerade mit meinem Geschäftspartner und mir, wir haben die Rollen sehr, sehr gut aufgeteilt. Ich benenne mich immer so ein bisschen als Außenminister und Falk, mein Geschäftspartner und auch langjähriger Kumpel, ist der Innenminister, sodass wir auch das, glaube ich, sehr gut abgedeckt bekommen und dann nicht davon einen Nachteil haben, in Essen unser Büro zu haben, sondern eher zu profitieren und vielleicht auch mit dieser gewissen Bodenständigkeit unsere Heimat hausieren zu können.
Was macht es mit dir, doch die Verantwortung für etwas zu haben, was dein Opa nach dem Krieg aufgebaut hat?
Das bedeutet sehr viel. Auch wenn ich vielleicht operativ nicht da das Zepter in der Hand hatte und auch jetzt natürlich aktuell nicht mehr in der Hand habe. Aber ich habe noch auch eine Immobilienentwicklung mit auch betreiben können. Das ist der Hugo Technologie- und Servicepark. Und da sitzen wir mit unserer Unternehmung und Hugo ist der Name meines Opas. Und dementsprechend sehe ich das jeden Tag. Ich weiß auch, wo mein Vater aufgewachsen ist und ich habe auch Rot-Weiß Essen im Herzen. Und dementsprechend ist es für mich eine Fortsetzung von das, was mein Großvater gestartet hat. Und ich glaube, gerade wenn ich das auf Essen beziehe, wir haben die A40, die Nord und Süd trennt. Wir haben auf jeden Fall eine Schere zwischen Nord und Süd, Wohlstand und vielleicht etwas mehr Armut. Das muss man ganz konkret so sagen. Und ich weiß, wo mein Großvater herkommt. Und ich weiß auch natürlich, wo ich etwas privilegierter vielleicht aufgewachsen bin. Das will ich gar nicht vermessen. Aber ich glaube, gerade dieses Bewusstsein dafür zu haben und es auch sehr präsent dann vielleicht immer wieder zu sehen, ist für mich eine große Verantwortung und auch eine große Motivation, das zu tun, was ich jeden Tag machen darf und machen kann und auch wirklich das zu schätzen. Auch gerade vielleicht im Moment, wo man mal den Kopf in den Sand steckt und denkt, hör mal, was ist hier eigentlich los? Glaube ich, ist unsere Probleme, die wir haben, immer relativ zu sehen. Und da muss ich nur die Straße runterfahren und dann haben die Leute dort vielleicht ein Ticken größeres Problem, als was ich so gerade mitzukämpfen habe.
Jetzt bist du einmal Hüter des Familienvermögens und gleichzeitig Investmentbanker aus Essen. Das ist schon ein Stück weit, du hast es selber gesagt, klingt nicht nach London.
Richtig.
Was ist euer Geschäft, was ihr dort verfolgt?
Es hat sich ehrlicherweise ein bisschen natürlich ergeben. Das heißt, nachdem ich aus Frankfurt nach Essen zurückgekehrt bin, kamen auf natürlichen Wege die eine oder andere Anfrage. Kannst du unterstützen mit einem Businessplan? Kannst du unterstützen mit dem Fundraising? Kannst du unterstützen im Prozess? Und das habe ich dann natürlich gemacht, weil das mein Kerngeschäft ist, weil das meine Passion ist, weil ich daherkomme. Und es hat sich dann peu à peu eben erweitert. Und ich glaube, was wir einfach gut machen, wir haben ein sehr gutes Verständnis für gewisse Sektoren. Das ist Mode, das ist Food, das ist Consumer allgemein, Medien, auch gewisse Technologien, wo wir uns, würde ich schon sagen, einfach absetzen von dem, was vielleicht da draußen im Markt ist und einfach ein bisschen andere Sprache dann auch sprechen. Und das kann man am Ende auch in Essen machen, weil am Ende die Kunden, muss man für sie auch sagen, deutschlandweit verteilt sind. Die sitzen jetzt nicht alle da, die sitzen auch nicht in München, die sitzen auch nicht alle in Berlin, sondern auch in verschiedenen Orten. Und dementsprechend ist für uns eher fast noch ein Standortvorteil, weil ich die Geschichte A gerne erzähle und ich glaube, diese Reputation von Essen, vielleicht auch mit einer gewissen Bodenständigkeit, dann auch bei den Gründern oder Gesellschaftern unserer Mandanten, glaube ich, gut ankommt.
Was vertrittst du für Mandanten und in welchen Teilen vertrittst du sie?
Auf der Investmentbanking-Seite mittelständische Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen, das sind Unternehmenswerte zwischen 10, 15 Millionen bis hoch zu 100, 200 Millionen. Am Ende des Tages liegt die Realität wahrscheinlich zwischen 25, 30 bis 75, 80 Millionen Unternehmenswert. Wir sind als ein Berater generalistisch aufgestellt, haben wir aber auch einen Sektorfokus eben auf gerade Konsumgüter, Healthcare, Medien und Technologie, wo wir auch Transaktionen vorweisen können, wo wir, glaube ich, ein sehr gutes Netzwerk haben, auch an Investoren und generell aufgrund der vergangenen Transaktionen, aufgrund dem Interesse und auch sicherlich aufgrund unseres Tuns. Ich bin selber ja auch noch ein bisschen aktiver im sportlichen Bereich. Ich glaube, da gibt es wenige Leute, die das so gut verstehen, was dann irgendwie Supplements betrifft, was die Schuhe betrifft oder was vielleicht auch das Mediale betrifft, wie man Unternehmen oder platziert, aufbaut. Und somit, glaube ich, haben wir einen sehr guten, holistischen und auch dann kompetitiven Ansatz gegenüber anderen Beratern, die am Markt aktiv sind.
Wie nutzt ihr in der Beratung Social Media? Schaut ihr, was die Digitalisierung eben auf diesen unterschiedlichen Kanälen, ob das jetzt Instagram, TikTok oder auch LinkedIn ist, für euer Geschäft?
Ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich auch sehr bewusst beschäftige. Ich bin, wenn man das so sagen kann, selber als Athlet, Content Creator ja aktiv. Also ich bin Ultramarathonläufer.
TikTok oder Instagram?
Instagram, YouTube.
Wie ist denn dein Accountname bei Instagram?
Mein Name ist Niki Langer. Also genau wie mein Name so ist auf mein Instagram. Und ich glaube, ich habe mich einfach in dieser Bubble des Laufens, der Streetwear und, sag ich mal, kulturell relevanten Themen gut platziert. Und das habe ich aus einer Passion heraus gemacht. Das habe ich auch schon zu der Zeit gemacht, wo ich in Frankfurt gearbeitet habe. Und das hat sich im Zuge der Zeit einfach weiterentwickelt. Ich war sehr früh selber am Bloggen, ich war sehr früh selber am Content kreieren, wenn man das so sagen kann. Und dementsprechend ist das eine Passion. Und ich glaube, nur wenn du eine Passion auch selber lebst oder fühlst, kannst du entsprechend da auch hingehend beraten, auch authentisch beraten. Ich greife tatsächlich Mandanten über Instagram ab. Ich greife tatsächlich Mandanten auch über LinkedIn ab. Und das ist, ich sage auch immer, keine Rocket Science. Am Ende des Tages schreib eine Nachricht. So, und dann frag. Und am Ende sprech mit den Leuten. Und wenn die Leute dir vertrauen und ich ja auch ein Gefühl für das habe, was sie tun und auch auf einer Augenebene mit denen spreche, dann glaube ich, ist das die halbe Miete und der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und am Ende ist es das auch, dass du Worte am Ende des Tages auch Taten folgen lässt, dass ich eigentlich mit meinem Instagram oder auch mit so einer Einladung wie heute, worüber ich ja sehr dankbar bin und mich sehr gefreut habe, dass ich hier sein durfte, im Endeffekt das Thema Personal Brand auch schon mitspiele und ich glaube, in der heutigen Zeit eben sehr relevant ist, dass man sich darüber auch ein Alleinstellungsmerkmal macht und Präsenz hast und ich das, was ich den Leuten rate oder predige, am Ende auch selber tue und dann umsetze. Und ich glaube, nur so kannst du dann auf jeglicher Hinsicht erfolgreich sein.
Ist es auf eine gewisse Weise hilfreich, dass du aus einer vermögenden Familie kommst?
Wie ich gerade eingangs sagte, ich habe sicherlich einige Privilegien erfahren dürfen aufgrund meines Familienhintergrundes und auch aufgrund dessen, dass ich aus einer Unternehmerfamilie entstamme, die auch sicherlich erfolgreich an Verkauf zielt hat. Mir ist nur ganz wichtig, was ich auch eingangs sagte, ich habe eine Verantwortung dafür, aber ich mache mein eigenes Ding. So, und das gilt auch für meine Schwestern, das gilt für mich. Und war auch, glaube ich, meinem Vater, der offen damals die Frage uns gestellt hat, ist das für euch relevant? Wollt ihr das weiterführen? Oder eben nicht? Ist es sehr wichtig, dass ich mein eigenes Ding mache und das auch nicht vorwegstellen möchte und er dafür Respekt bekomme oder Anerkennung bekomme für das, was ich selber tue. Das ist dann eben mein Laufen und da spricht es sehr real, weil ich kann das nicht schummeln, ich kann da nicht cheaten. Genauso wie im Endeffekt bei Avalon, bei unserer Advisory-Firma. Denn auch nur da ist es so, wenn ich ein Unternehmen erfolgreich verkaufe, dann sprechen die Erfolge, die Tombstones für mich und das hat nichts mit meiner Familie per se zu tun. Aber mir ist genau diese Kombination, glaube ich, sehr bewusst und ich denke, ich kriege diesen Spagat auch ganz gut hin. Und begegne dem Ganzen einfach mit einer großen Dankbarkeit. Ich kann da nichts für. Ich bin da reingeboren am Ende des Tages und muss damit umgehen und möchte aber für das stehen, was ich letztendlich operativ tagtäglich tue. Und das sind diese zwei, drei Sachen, die ich gerade sage.
Als Läufer und gerade als Ultramarathonläufer, und wie lange ist denn ein Ultramarathon?
Oh, das ist immer unterschiedlich, ne? Also zwischen alles, was länger als ein Marathon ist, einfach gesagt. Ich bin von Los Angeles nach Las Vegas gelaufen, 500 Kilometer.
Wie lange habt ihr da gebraucht?
Fünf Tage.
Mit Schlafen oder?
Ein bisschen schlafen, abends natürlich. Ich habe mein Team dann dabei, das mich unterstützt, was mir Ernährung gibt, was das Ganze filmt, produziert, nach außen dreht. Ich bin durch die Atacama-Wüste gelaufen, ich bin durch die Sahara gelaufen, um Mont Blanc bin ich gelaufen, durch Kappadokien. Also ich durfte da auch viele Sachen sehen. Ja, das sind, wie gesagt, verschiedenste Arten der Herausforderung, eine andere Art von Herausforderung. Aber auch da vielleicht so ein bisschen die Brücke zu bauen, ist eigentlich für mich sehr schön, weil am Ende ist es eine sehr raw Experience, wenn man das so sagen kann, auf Neudeutsch. Weil ich muss trainieren und Input ist gleich Output. Ist sehr einfach in der Hinsicht auch, aber gleichermaßen schwer, weil ich bin alleine, ist mein Kopf, klar habe ich mein Team. Weiß aber auch, was für ein Privileg ist, überhaupt laufen zu können. Und damit fange ich eigentlich immer an.
Welche Schnittmengen hat so ein sehr intensiver Sport mit deinem Geschäft? Wie befruchtet das eine das andere?
Es sind die klaren Skills wie Ausdauerfähigkeiten, aus Niederlagen lernen, Schmerz ertragen, Schmerz aushalten müssen, optimistisch sein, nach vorne schauen, Lösungen finden und natürlich Teamarbeit, auch elementar wichtig. Und ich glaube, allein diese verschiedenen Charakteristika aus dem Sport erlauben es mir, auch Ruhe zu bewahren. Also ich habe viele stressige Situationen erleben müssen, sei das damals in früheren Zeiten am Bockeplatz oder am Ende des Tages heute, wenn ich alleine in Atacama-Wüste irgendwie verloren bin und kein Wasser habe und irgendwie gucke, jetzt Ruhe zu behalten und schauen, an das vielleicht auch höhere Gut im Leben zu glauben und dann optimistisch dieser Situation entgegenzuarbeiten oder damit zu arbeiten und das zu sehen. Und ich glaube, diese Grenzerfahrungen, die das dann schon sind, geben mir viel Kraft und auch die nötigen Charaktereigenschaften, um andere Aufgaben dann im täglichen Leben zu meistern.
Welche Fehler verzeihst du dir am ehesten?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe gerade in meinen Läufen sicherlich auch Fehler schon gemacht und musste dementsprechend Läufe abbrechen, habe Läufe nicht geschafft und ähnliches. Ich bin aber Fehlern prinzipiell sehr offen gegenüber. Und ich glaube, da muss man, das habe ich auch eben mit den Leuten besprochen, einfach sehr offen und transparent mit umgehen. Fehler gehören dazu. Und ich sage auch zu unseren Mitarbeitern, du kannst Fehler machen, mach auch Fehler, aber mach sie nicht zweimal. Dementsprechend verzeihe ich Fehler. So, jeder macht Fehler, jeder darf auch Fehler machen. Wir sind alle Menschen und müssen auch damit lernen. Nur durch diese Fehler werden wir auch besser, so kitschig wie das klingen mag. Und es gibt sicherlich Fehler, die dürfen nicht passieren. Das sagen mir auch unsere Mitarbeiter, das sage ich auch mir selber. Aber was bringt es mich, deren Situation laut zu werden, Personen anzuschreien, die nicht respektvoll mit den Leuten umzugehen? Das bringt uns nicht weiter. Im Gegenteil, das wirkt entgegen dieser Situation. Und dementsprechend glaube ich auch gerade aus diesen Grenzerfahrungen, man macht Fehler, weil man falsche Ernährung hat, weil man die falschen Klamotten hat, weil man die falsche Route geplant hat, weil man das falsche Team vielleicht dabei hat. Aber das Ding ist, in der jetzigen Situation bringt mir das nichts, sondern ich muss damit umgehen. Und dann ist die Frage, wie gehe ich als Mensch mit dieser Situation um? Wie begegne ich dieser Challenge? Und dann natürlich, wie wachse ich daraus in meinem nächsten Projekt, in meinem nächsten Investment, in meiner nächsten Person, die ich anstelle?
Wo möchtest du auf jeden Fall nochmal langlaufen? Welche Strecke?
Und das ist eine sehr, sehr gute Frage, ehrlicherweise, weil ich mir eigentlich nicht geschworen habe, aber ich mache alles einmal. Weil ich nachher in das Risiko komme, den einen Lauf mit dem anderen vielleicht zu vergleichen. Aber wenn ich das jetzt so aus dem Stegreif sagen würde, ist es wahrscheinlich der Ultra Trail du Mont Blanc, weil das der Lauf ist, der alles ins Rollen gesetzt hat, der alles für mich begonnen hat, als ich damals dort war und das gesehen habe 2015 und mich entschieden habe, okay, ich werde jetzt Ultraläufer. Ich es zweimal auch nicht geschafft habe, dann im dritten Versuch erst, und dann war es ein Projekt von 8 Jahren anstatt 2, was mich begleitet hat. Wäre das sicherlich ein Lauf, wo ich sage, okay, den würde ich gerne nochmal machen und da vielleicht nochmal einen anderen Ansatz vielleicht fahren.
Legst du eine ähnliche Beharrlichkeit im Geschäft an den Tag, Disziplin auch, die du beim Lauf auch hast?
Ja, am Ende ist das auch das A und O. Und ich glaube, nur wenn ich diszipliniert bin ich auch mit mir froh und glücklich. Es hört immer nach außen dich so viel an, dass man so viele verschiedene Sachen macht, aber eigentlich mache ich nur eine Sache und ich ordne alles dem Erfolg unter. Und ich mache all das, was ich tun muss, um im Endeffekt erfolgreich zu sein. Aber auch sehr fokussiert. Klar mache ich Investments und ich gucke mir die Familienthemen mit an, aber ich mache Investmentbanking und nichts anderes. Ich laufe, ich mache nichts anderes. So gerne ich auch zum Paddelturnier kommen möchte, ja, was du erwähnt hattest, was ich auch toll finde, aber am Ende mache ich nichts anderes, außer nur die Sachen. Und ich glaube, diese Disziplin, auch sich nur darauf zu fokussieren und auch Verführungen, in Anführungsstrichen, zu widergehen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und dann auch wichtig, um Erfolg zu kommen, weil sonst verhadert man sich vielleicht, ist man vielleicht abgelenkt Und mir ist aber schon sehr bewusst mit den Sachen, die ich mache, wie das Laufen mein Banking befruchtet, wie das Banking vielleicht Investments befruchtet und wie auch gewisse Community-Events oder Social Media wiederum alles andere befruchtet und dann im Endeffekt eine erfolgreiche Basis bietet. Davon abgeleitet, wenn das jemand nach außen nicht ganz so versteht, dann ist das okay. Aber ich weiß ihm schon, glaube ich, sehr disziplinarisch, warum ich das mache und wie ich es mache und wo es dann hinführen wird.
Jetzt sind wir ein B2B-Podcast for Professional Investors Only. Du bist ein Netzwerker, der sich auch in den sozialen Medien besonders gut auskennt und umtreibt. Was dürfen denn interessierte Zuhörer, dürfen die sich an dich wenden?
Selbstverständlich.
Vielen Dank, Niki. Danke für deinen Besuch.
Danke dir.